Antipädagogik.
Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antipädagogik. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin Sandra und hier sprechen wir über unser Menschsein, über all die Dinge, die uns so passieren, warum wir sind und was wir eigentlich damit so machen können. Ich freue mich wirklich, dass wir heute wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Vielleicht hörst du mich ja gerade auf dem Weg zur Arbeit, beim Spaziergang oder beim Wäsche zusammenlegen. Egal wo, ich freue mich wirklich, dass du heute eingeschaltet hast. Ich musste in den letzten Tagen ein wenig über mich selber schmunzeln. Ich saß so vor meinem Laptop und wollte eigentlich nur eine Mail abschicken. Wirklich nichts Dramatisches. Aber ich habe sie bestimmt 4-mal gelesen. Und dann nochmal einen Satz verändert und hier nochmal ein Komma. Und dann nochmal drüber gelesen. Und irgendwann dachte ich mir, Sandra, was machst du hier eigentlich? Und was glaubst du eigentlich, was passiert, wenn da jetzt ein kleiner Fehler drin ist? Und ich glaube, viele von uns kennen diese Momente. Wir kontrollieren Dinge doppelt. Wir wollen niemanden enttäuschen. Denn wir wollen es richtig gut machen. Bloß nichts übersehen oder einen Fehler machen. Wissen wir eigentlich genau, warum wir das machen? Vielleicht kennen wir das ja alle irgendwie, aber wann haben wir eigentlich angefangen zu glauben, dass Fehler so schlimm sind, dass wir panisch kontrollieren müssen? Und während ich so da saß, musste ich dann auch an die Kinder denken. Nämlich an die, die ihr Bild zerreißen, weil der Kreis nicht rund genug geworden ist. Oder die, die sofort sagen, ich kann das nicht, obwohl sie vielleicht gerade erst angefangen haben. Oder die, die lieber nicht mitmachen, als etwas zeigen, was vielleicht gar nicht perfekt ist. Und eigentlich ist so ein freihändiger Kreis mich gar nicht so einfach zu malen. Und bei einem Bild geht es ja meistens überhaupt nicht um einen richtigen Kreis. Trotzdem fühlt sich dieser Fehler plötzlich für ein Kind riesig an. Und da denke ich mir, schau mal an, so unterschiedlich sind wir gar nicht, auch wenn wir vielleicht ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben. Und heute möchte ich mit euch mich genau darüber sprechen, über hohe Ansprüche. Aber nicht über die Ansprüche, die wir Erwachsenen an die Kinder haben oder andere an uns, sondern über diesen inneren Anspruch. Den manche Kinder auch schon an sich entwickeln. Es ist dieses Gefühl, ich muss das können. Ich darf gar keinen Fehler machen. Es muss einfach richtig sein. Doch woher kommt eigentlich dieser innere Druck? Und warum gibt es Kinder, die sich unheimlich über diese Fehler ärgern? Warum wollen manche Menschen eigentlich immer alles sofort können und verzweifeln dann, wenn das gar nicht funktioniert? Ich erinnere mich da an ein Mädchen in einer Kita und sie malte eigentlich unglaublich gern. Eines Tages wollte sie einen Regenbogen mit Wasserfarbe malen. Und die erste Farbe verlief ein bisschen. Sie schaute auf das Blatt und sagte ganz leise, ich kann das gar nicht. Und bevor ich überhaupt reagieren konnte, hatte sie das Blatt schon zerknüllt. Damals dachte ich noch, naja, sie ärgert sich halt darüber. Doch heute frage ich mich, hat sie sich wirklich nur über diese verlaufene Farbe geärgert? Oder hatte sie in sich eine Angst, dass der Regenbogen, den sie im Kopf hat, nicht schön genug werden würde? Und vielleicht auch, dass sie damit nicht gut genug ist. Wenn wir über hohe Ansprüche sprechen, dann sprechen wir eigentlich über etwas viel Tiefgreifenderes, nämlich darüber, wie ein Mensch beginnt, sich selbst zu sehen. Kinder kommen nicht mit der Vorstellung auf die Welt, ich muss perfekt sein. Aber sie bringen ganz unterschiedliche Temperamente mit. Manche sind von Anfang an vorsichtiger. Andere probieren einfach drauf los. Und einige reagieren empfindlicher darauf, wenn etwas nicht gelingt. Sie kommen auf die Welt mit einem unglaublichen Entdeckergeist. Und dabei können Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, erstmal fast gar nichts. Trotzdem geben sie nicht auf. Sie lernen sehen, greifen, sich drehen, sogar laufen und sprechen. Und immer wieder scheitern sie dabei. Trotzdem probieren sie es noch einmal und noch einmal und immer wieder. Denn Perfektion interessiert sie hier zunächst überhaupt gar nicht. Es geht schlicht ums Ausprobieren. Erst mit der Zeit entwickeln Kinder ein Bild von sich selbst. Kann ich das? Bin ich gut darin? Und auch, wie reagieren andere auf mich? Dieses Bild nennen wir Selbstkonzept. Und das Selbstkonzept beschreibt im Grunde alles, was ein Mensch über sich selbst denkt. Also die Vorstellungen, die ein Kind über sich selbst entwickelt. Was kann ich? Was fällt mir schwer? Was traue ich mir zu? Und was erlebe ich im Umgang mit anderen? Und daraus entwickelt sich dann nach und nach auch der Selbstwert. Das Selbstkonzept beschreibt im Grunde alles, was ein Kind über sich selbst denkt. Also zum Beispiel, ich kann gut klettern oder Mathe fällt mir schwer. Hier geht es also zunächst gar nicht um die Frage, ob etwas gut oder schlecht ist, sondern nur darum, wie das Kind sich selbst wahrnimmt. Beim Selbstwert kommt noch etwas dazu, nämlich wie bewerte ich mich selbst? Wie wertvoll, kompetent oder liebenswert erlebe ich mich? Und das ist ein sehr wichtiger Unterschied, denn ein Kind kann durchaus wissen, ich bin nicht der Schnellste im Rennen. Das ist erstmal nur eine Beschreibung. Problematisch wird es erst, wenn aus diesem Gedanken wird, deshalb bin ich nicht gut genug. Hier wird aus einer Beobachtung nämlich eine Bewertung. Ich bin beim Rennen nicht die Schnellste, ist eine Beobachtung. Ich kann nicht so gut rennen, ist schon eine Bewertung meiner Fähigkeit. Und ich bin nicht gut genug, ist dann die Bewertung meiner Person. Und genau dieser Schritt ist entscheidend. Denn wenn Leistung und Selbstwert miteinander verschmelzen, entsteht häufig enormer Druck. Dann geht es nämlich nicht mehr nur darum, etwas gut zu machen, sondern darum, sich gut genug zu fühlen. Und das erleben wir eben nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch schon bei Kindern. Ein stabiler Selbstwert bedeutet übrigens nicht, ich kann alles. Er bedeutet viel eher, ich darf etwas noch nicht können, ohne mich deshalb als Mensch abzuwerten. Und ihr merkt schon, es geht nicht nur um Kinder, es geht hier wirklich um uns alle. Denn wenn du dich fragst, ob du gut genug bist, weil gerade etwas nicht geklappt hat, dann geht es hier vielleicht wirklich nicht mehr ums Können. Dann berührt dieser Fehler möglicherweise auch deinen Selbstwert. Und vielleicht kennt ihr diese Situation ja. Beim Puzzeln. Ein Teil passt nicht und schon, ich kann das nicht. Das Puzzle landet in der Ecke und vielleicht passiert in diesem Moment sogar etwas sehr Menschliches. Das Kind fühlt sich nämlich erleichtert, weil die Situation jetzt vorbei ist. Der Druck ist weg. Es kann ja nicht mehr scheitern, wenn es nicht mehr mitspielt. Und genau deshalb kann Vermeidung so hartnäckig werden, weil das Ungewisse und Unangenehme erstmal weggeschoben wird. Von außen denken wir in der Situation vielleicht, ach Mensch, so schlimm ist das nicht. Aber für das Kind kann es sich in diesem Moment tatsächlich schlimm anfühlen. Es geht dabei ja längst nicht mehr um das doofe Puzzle. Da schwingt ja plötzlich etwas anderes mit. Nämlich, was sagt das über mich aus, wenn ich das nicht kann? Nun, aber wie entsteht diese innere Stimme eigentlich? Und das hier finde ich wirklich spannend. Denn Kinder kommen nicht mit einer inneren Stimme auf die Welt, die sagt, du bist hier nicht gut genug. Und diese Stimme entsteht auch nicht aus dem Nichts. Sie setzt sich aus vielen Erfahrungen zusammen. Aus dem, was ein Kind über sich selbst lernt. Aus den Reaktionen anderer Menschen. Und aus dem Umgang mit Fehlern, Leistung und Erwartung. Bei sich selbst, aber auch mit anderen. Und das ist wirklich wichtig, denn diese innere Stimme hat eben nicht nur eine Ursache. Sie entsteht nicht nur durch die Omi oder die Eltern oder durch irgendwelche Fachkräfte. Sie entsteht nicht nur durch Schule oder die Medien, sondern aus dem Zusammenspiel vieler Erfahrungen, in denen die sicherlich ihren Platz haben. Aber es ist eben doch ein wenig komplizierter. Kinder beobachten uns Erwachsene unglaublich genau. Und sie bekommen oft sehr genau mit, wie wir Erwachsene mit Fehlern und Leistungen umgehen. Dürfen wir denn scheitern? Oder entschuldigen wir uns sofort? Feiern wir Erfolge mehr als den Mut, etwas auszuprobieren? Und was passiert, wenn etwas nicht gelingt? Wird dann trotzdem weitergemacht oder wird es still und unangenehm? Und dann kommen noch die Erfahrungen mit anderen Kindern, also mit der Peer Group dazu. Vergleiche. Die Mia kann das schon oder der Paul schneller. Und plötzlich wird aus der Fähigkeit eine Einordnung. Das eine ist gut, das andere schlecht. Das kann ich nicht. Und ja, später spielen Schule und Gesellschaft eine große Rolle, denn nun gibt es Noten, Bewertungen und Leistungen ganz real. Und natürlich können auch Medien eine Rolle spielen, denn Kinder wachsen in einer Welt auf, in der scheinbar ja alle erfolgreich sind. Immer lächeln wir alle und wir können alles. Auch wenn wir tief wissen, dass das nicht die Realität ist, beeinflussen diese Bilder unser Verständnis davon, wie man sein sollte. Bei Kindern und auch bei Erwachsenen. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle etwas ganz Wichtiges sagen. Wenn wir über diese Einflüsse sprechen, geht es nicht darum, einen Schuldigen zu suchen. Beziehungen funktionieren nicht wie ein Ursache-Wirkungsprinzip. Das bedeutet, die Entwicklung eines Kindes funktioniert nicht nach dem einfachen Prinzip, dass es passiert und deswegen ist das Kind heute so und deswegen ist der Erwachsene so. Es geht vielmehr darum, zu verstehen, dass Kinder und auch Menschen an sich ihre innere Stimme nicht alleine entwickeln. Sie entsteht in Beziehungen, mit Erfahrungen und Begegnungen. Und deswegen können Beziehungen eben auch heilsam sein. Beziehungen können ja nicht nur prägen, sondern auch neue Erfahrungen ermöglichen. Und jetzt möchte ich dann auch nochmal den Blick weg von den Kindern lenken. Und zwar hin zu uns Erwachsenen. Denn das ist ja gar kein Kinderthema. Oder nicht nur, es ist ein Menschenthema. Und wie oft sagen wir Erwachsenen eigentlich Dinge zu uns selbst wie, das reicht noch nicht oder es hätte besser sein müssen. Oder auch, warum schaffe ich das nicht? Wir glauben oft, Kinder müssten lernen, freundlicher mit sich selbst zu sein. Aber vielleicht dürfen wir uns mal zuerst fragen, wie freundlich wir eigentlich mit uns selbst sprechen. Denn Kinder lernen nicht nur aus dem, was wir ihnen da toll erzählen, sie beobachten uns ja, so wie wir mit uns selber umgehen. Wie sprechen wir denn über unseren eigenen Fehler? Wie reagieren wir, wenn etwas nicht gelingt? Dürfen wir ganz ehrlich und aus reinem Herzen sagen, das war ja gerade blöd von mir, und es dabei belassen? Oder machen wir aus jedem Fehler sofort ein Urteil über uns selbst? Erlauben wir uns Verletzlichkeit? Oder suchen wir vielleicht Schuldige? Denn nichts ist leichter, als jemanden zu suchen, dem wir die Schuld dafür geben können, dass etwas vielleicht einfach nur schade, unglaublich, unglücklich oder auch traurig sein kann. Oder dürfen wir vielleicht einfach gar nicht scheitern und erlauben uns nicht, aus Fehlern zu lernen? All diese Dinge spielen eine Rolle, wenn es darum geht, wie Kinder erleben, wie Fehler in das Leben passen. Und vielleicht kämpfen Kinder manchmal also nicht gegen ihre eigenen Ansprüche. Vielleicht kämpfen sie auch gegen eine Sprache, die sie irgendwo gelernt haben. Eine Sprache, in der ein Fehler schnell zu einem Urteil über die eigene Person wird. Nun haben wir ganz viel gehört. Darüber, wie wir mit uns sprechen und was Kinder hören. Auch unser inneres Kind. Und um es einmal festzuhalten, wir alle haben einen inneren Kritiker. Und der ist per se sehr wichtig. Diese innere Stimme, die bewertet, kommentiert und manchmal auch warnt, die ist ein Teil von uns und durchaus hilfreich. Wir müssen schließlich ständig einschätzen, ist das hier gerade sinnvoll, ist das hier gerade sicher, vielleicht auch was kann ich besser machen. Schwierig wird es nur, wenn aus dieser Beobachtung eine Bewertung und ein Urteil über uns selbst wird.
Futter bei den Fischen.
Tja, und was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Vielleicht müssen wir ja deshalb gar nicht lernen, die Stimme loszuwerden. Ich glaube ehrlich gesagt nicht mal, dass das funktioniert. Aber vielleicht gelingt es dir, diese Stimme einmal bewusst wahrzunehmen. Wir können und müssen lernen, dass wir ihr nicht jedes Wort glauben müssen. Vielleicht verschüttest du den Kaffee oder du vergisst mal einen Termin und vielleicht bemerkst du tatsächlich einen Fehler in einer E-Mail. Und bevor der Satz rauskommt, wie blöd kann ich eigentlich sein, halte mal kurz inne und frag dich, spricht wirklich gerade meine innere Stimme mit mir? Oder spricht da eine Stimme, die ich irgendwann mal übernommen habe? Und dann frag dich wirklich, wie sprichst du in diesem Moment mit dir selbst? Und dann stell dir eine zweite Frage. Würdest du so auch mit einem Kind sprechen? Und falls die Antwort hier Nein lautet, dann weißt du genau, wo die Veränderung beginnen darf. Wie schlimm war der Fehler eigentlich wirklich? Also in der Realität, nicht in deinem Kopf. Kannst du ihn wirklich gar nicht mehr gut machen? Überhaupt nichts daraus lernen? Oder verstehen, warum es passiert ist? Kleiner Tipp. Der Kaffee fällt meistens, weil dein Kopf mit tausend anderen Sachen beschäftigt ist. Dann hilft dir der Gedanke, wie blöd kann man eigentlich sein, überhaupt nicht. Er wird auch nichts verändern, denn du brauchst ja gar keine Selbstkritik, sondern vermutlich eine achtsame kleine Pause. Und wenn du einen Termin vergisst, dann ist die Frage vielleicht nicht, was stimmt nicht mit mir, sondern wie konnte das passieren und was kann ich jetzt tun? Vielleicht machst du einen neuen Termin aus und bringst deinem Gegenüber ein Stück Kuchen zur Entschädigung mit. Und mein Lieblingsding, weil mir das immer wieder passiert, wenn ihr eine Mail schreibt und vielleicht tatsächlich ein Fehler drin ist, ist das vielleicht gar nicht so wichtig. Zumindest nicht so wichtig, wie dein innerer Kritiker das gerade behauptet. Denn vermutlich wird sie eh nur schnell gelesen und der Fehler vielleicht gar nicht bemerkt. Und wenn du ein Kind begleitest, das unglaublich hohe Ansprüche an sich selbst hat, dann musst du ihm wahrscheinlich nicht immer wieder sagen, du bist gut genug. Denn wenn ein Kind erlebt, das kann ich nicht, dann hilft ein doch, doch, du bist gut genug nicht unbedingt weiter. Es widerspricht zwar der Selbstabwertung, aber es verändert noch nicht die Erfahrung dahinter. Vielleicht ist es dann hilfreicher, ihm Erfahrung zu ermöglichen, in denen es erleben darf, ich darf etwas noch nicht können, ich darf üben, ich darf scheitern und trotzdem verändert sich nichts daran, dass ich dazugehöre. Und wenn sich ein Kind ein wirklich großes Ziel setzt, dann können wir helfen, es kleiner und erreichbarer zu machen. Nicht indem wir sagen, das wird schon irgendwie kommen, sondern indem wir gemeinsam genau hinschauen. Was möchtest du eigentlich genau können? Und was wäre ein erster Schritt dorthin? Dann wird der Maßstab nicht, was kann Lisa Luise schon, sondern was möchtest du eigentlich ausprobieren? Und was ist für dich hier gerade ein guter Schritt? Jetzt im Sommer wollten viele Kinder schwimmen lernen. Und das könnte ein gemeinsamer Meilenstein werden. Meilensteine sind großartig, weil die könnt ihr zusammen festlegen, ohne zu schauen, was Lisa Luise angeblich alles schon kann, sondern worauf euer Kind Lust hat und was realistisch ist. Vielleicht ist Schwimmen ohne Schwimmflüge noch nicht ganz drin, aber Paddeln. Also, dass ihr einfach schaut, was ist wirklich drin und eurem Kind damit eine Richtlinie gibt, damit es erlebt, dass es Erfolge hat und nicht schlechter ist, wenn es einen Moment länger dauert. Packen wir mal zusammen. Kinder entwickeln hohe Ansprüche nicht einfach so. Und diese entstehen nicht im luftleeren Raum. Sie entstehen in Beziehungen. Sie können sich aus vielen Erfahrungen entwickeln, aus Vergleichen, Erwartungen und Leistungen und dem Umgang mit Fehlern. Und eben auch aus dem, was sie sehen, wie wir damit umgehen. Und oft versteckt sich in der Mischung aus dem Ganzen ein Moment, in dem aus ich habe einen Fehler gemacht, ein ich bin nicht gut genug geworden ist. Und hier geht es darum, immer wieder neue Momente zu schaffen, die genau das Gegenteil betonen. Und deswegen beginnt Veränderung nicht zuerst bei den Kindern, sondern bei uns Erwachsenen. Denn die Stimme, mit der wir uns selbst bewerten, ist nicht einfach da. Wir haben sie auch mitgebracht. Aus unserer Kindheit. Und sie ist geprägt von dem, was wir erlebt, gelernt und beobachtet haben. Und genau deswegen können wir jetzt immer noch lernen, anders mit uns zu sprechen. Unser innerer Kritiker spricht manchmal mit einer Stimme, die wir irgendwann gelernt haben. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir ihr für immer einfach folgen müssen. Und genau deshalb dürfen wir ihr heute eine neue Sprache beibringen. Die, mit der wir uns wirklich begegnen wollen. Ich hoffe, diese Folge hat dir ein paar neue Gedanken mitgegeben. Wenn sie dich berührt oder zum Nachdenken gebracht hat, freue ich mich riesig, wenn du den Podcast bewertest oder ihn auch mit Menschen teilst, denen dieses Thema ebenfalls gut tun könnte. Wenn du magst, hören wir uns wieder. Oder du findest uns auf Instagram unter antipädagogik.podcast. Bis dahin, pass gut auf dich auf und ciao, Kakao.
Mann, Mann, Mann.
Mann, Mann!